Ich habe heute einen für mich ganz besonderen Gast, weil dieser Gast begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ich habe alle Bücher, fast alle habe ich im Vorgespräch erfahren, fast alle Bücher gelesen. Und primär hat dieser Kollege nichts mit der Baubranche zu tun, sondern er ist Vollblutunternehmer. Und als dieser Vollblutunternehmer coacht er andere Unternehmer seit mittlerweile 20 Jahren, um ihr Unternehmen erfolgreich zu machen, um ihr Unternehmen stabil zu machen. Ich spreche von Stefan Merath, der die Bücher geschrieben hat, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, Die Kunst, seine Kunden zu lieben, Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer. Und sein aktuelles Buch lautet Der Schwarzgurt-Unternehmer. Und natürlich hast du im Projekt als Projektleiter auch Unternehmeraufgaben. Ja, ich gehe so weit, dass jeder Projektleiter eigentlich als Unternehmer agieren sollte, sozusagen als Entrepreneur, wie es so schön heißt. Und die Prinzipien sind die gleichen. Und deswegen eignet sich Stefan Merath perfekt als Interviewpartner auch für die Baustelle. Es geht darum, dass man zunächst einmal lernt, sich selbst zu führen und dann in die Befähigung kommt, seine Mitarbeiter mitzunehmen, seine Mitarbeiter zu führen. Und genau darüber wollen wir sprechen. Im ersten Teil beschäftigen wir uns ganz intensiv mit dem Thema Gewohnheiten, weil sie ein sehr wesentlicher Schlüssel sind, um sich selbst zu führen. Und im zweiten Teil schauen wir uns dann das Ganze an, wie das nach außen wirkt. Wir sprechen über Flow, wir sprechen über Teamflow und wir sprechen über Führung. Stefan, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, danke für die Einladung, Stefan. Freue mich, da zu sein. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich habe natürlich schon ein bisschen was mit Bau zu tun, weil in meinen Seminaren sind eine ganze Menge Handwerker, Architekten und so weiter, halt immer die Inhaber der Unternehmen. Aber insofern habe ich da schon einen gewissen Bezug, obwohl ich natürlich nicht aus dem Bereich komme.
Perfekt, umso besser, weil wie nennt man das? Cross-Learning oder Cross-Training? Das ist, genau. Macht ja absolut Sinn, die sich Impulse aus anderen Bereichen zu holen. Stefan, ich möchte einsteigen damit, dass du unseren Zuhörern einmal ein bisschen von dir erzählst und deinen Weg, deine Reise kurz skizzierst. Wie bist du dazu gekommen, dass du andere Unternehmer coacht? Und was machst du jetzt mittlerweile mit den anderen Unternehmen in dieser, ja, ich habe es exakt 20-jährigen Reise als Unternehmercoach? Führ uns doch da ein bisschen hin.
Gut, dann muss ich ein ganzes Stück zurückspringen. Und zwar Anfang 1997 habe ich mein erstes Unternehmen gegründet. Das war, nachdem ein Ausflug ins Angestellten-Dasein über 2 Jahre, das war nicht so richtig prickeln. Ich wollte dann was Eigenes machen, selbstständig sein, frei sein. Und damals ist ja gerade das Internet neu entstanden. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass es irgendwann mal eine Zeit ohne Internet gab. Damals war es so und ich habe halt angefangen damit, Websites zu programmieren und das war unglaublich, weil die meisten Leute haben damals gar nicht verstanden, von was ich eigentlich rede. Sites, was ist denn das? Brauche ich das als Unternehmen und so? Das heißt, am Anfang war es durchaus zäh und dann ging es so Ende der 90er Jahre langsam los. Dann hatte ich irgendwann mal 12 Leute, habe dann Investoren gefunden. Dann hatte ich 30 Leute und ich dachte mir, mit den Investoren, jetzt ab dem Moment läuft alles in die richtige Richtung. Die Realität war, ab dem Moment lief alles in die falsche Richtung. Also vorher sind wir gewachsen, haben Gewinne gemacht und so weiter. Ab da sind wir stärker gewachsen und haben Verluste gemacht. Ich habe einige Fehler logischerweise damals gemacht. Ergebnis war schließlich, ich musste im Mai, am 23. Mai 2023 Insolvenz anmelden mit meinem ersten Unternehmen. Und das hat mich ziemlich durchgerüttelt logischerweise. Und ich habe mich dann gefragt, was machst denn jetzt? Und die erste Überlegung, damals hieß es noch Sozialhilfe, das war so nach 0,03 Sekunden aus dem Kopf raus. Weil ich mir dachte, okay, du kannst nicht machen, du bist jetzt noch jung, irgendwie 39, das ist blöd. Dann habe ich mir gedacht, angestellt sein, aber ich war 6,5 Jahre Unternehmer und nach 6,5 Jahren Selbstständigkeit ist man, glaube ich, immer versaut fürs Angestellten-Dasein, ging auch nicht, also blieb nur noch Unternehmer sein übrig. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast jetzt aber einige Fehler gemacht und wenn du jetzt nochmal Unternehmer wirst, Das zweite Mal willst du es richtig machen. Ich habe also am nächsten Tag, am 24. Mai 2003, mein zweites Unternehmen gegründet, habe mir von dem Tag an weg einen Coach genommen, habe damals, ich weiß nicht, so 100, 150 Bücher pro Jahr über Unternehmensführung gelesen, habe vielleicht 10 Seminare pro Jahr besucht, um über Unternehmensführung zu lernen. Also es war fast manisch. Ergebnis war, ich war dann im Herbst 2004 von meinen Schulden runter, die ich von der Insolvenz noch hatte. Das zweite Unternehmen lief ganz gut. Und dann kam plötzlich eine Unternehmerin zu mir und sagte, du, ich brauche mal deine Hilfe. Und ich wunderte mich im ersten Moment und fragte sie, Moment mal, ich war ja gerade erst pleite, was willst du von mir? Und dann sagte sie zu mir, naja, ich werde jetzt demnächst pleite ergehen, gehen. Du hast mir eine Erfahrung voraus, die ist sehr wertvoll für mich. Ich dachte mir, okay, schräge Sichtweise, aber ja, okay. Und habe mich dann einen Tag mit ihr zusammengesetzt, weil befreundet war das komplett kostenlos. Einfach mal gucken, was bei rumkommt. Ja, und ich konnte ihr helfen. Also das Unternehmen haben wir gerettet. Das gibt es heute noch. Sie hat es allerdings 2009 verkauft. Und weil das so gut lief, hat sie das dann einem anderen befreundeten Unternehmer, den wir beide kannten, erzählte. Der kam dann ein paar Wochen später und meinte, du, ich habe das gleiche Problem, kannst mir auch helfen. Habe mich mit ihm hingesetzt einen Tag, konnte ihm auch helfen. Also sein Unternehmen gibt es heute noch, er führt es immer noch. Also auch das lief gut. Und ich habe dann gemerkt, hey, das macht mir viel mehr Spaß als Software. Und dann habe ich die ersten 2, 3 Jahre das Ganze eigentlich nur als so eine Art Hobby nebenbei betrieben, neben meinem anderen Softwareunternehmen. Aber irgendwann war klar, okay, ich kann das wirksam sein, weil ich so vielen Leuten helfen konnte. Und es macht mir Spaß als Software, dass ich beschlossen habe, mein zweites Unternehmen zu verkaufen. Und dann im August 2007 habe ich dann schließlich Unternehmercoach gegründet. Und dann im Februar 2008 kam das Buch raus, was du erwähnt hast, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und ab da ging es dann richtig zur Sache. So, was machen wir? Wir unterstützen Unternehmer darin, zuerst mal ihre Rolle zu verstehen. Die meisten Unternehmer sind gar nicht richtig Unternehmer, sondern eher selbstständige Fachkräfte. So wie ich es früher auch war. Ich war ja, als wir 30 Leute hatten, war ich immer noch Programmierer und habe den ganzen Tag programmiert und 29 Leute hüpften irgendwie um mich rum und wussten nicht, was sie tun sollten. Das heißt, plötzlich habe ich neue Aufgaben, Systeme schaffen, führen, Strategie entwickeln, Strategie vermitteln, vor allen Dingen Vision schaffen und so weiter. Habe ich überhaupt gar nicht begriffen, dass es meine Aufgaben waren. Und das, diese Rolle, Unternehmern nahezubringen und ihnen dann zu helfen, die Rolle auch gut auszuführen, also wirklich Effizienzstrategien zu entwickeln, gute Kultur im Unternehmen zu schaffen, gut zu führen. Das ist unsere Aufgabe und es geht los am kleinen Ende über die Bücher, die relativ preiswert bei Amazon zu haben sind, über dann Seminare, ein dreitägiges Seminar, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, wo in der Regel einmal eine grundlegende Änderung bei den meisten stattfindet. Also wenn die Leute zum Beispiel 80-Stunden-Wochen haben, was ja viele Unternehmer haben, wenn sie Konflikte dauernd mit ihren Mitarbeitern haben, wenn das Konto leer ist, um da einmal eine grundlegende Änderung zu bewirken, dreitägiges Seminar. Und dann haben wir auch ein Zwei-Jahres-Programm für die Leute, die sagen, okay, jetzt will ich richtig Unternehmer werden. Und deswegen auch das neue Buch, Die Quartzgott-Unternehmer. Das ist jetzt einmal so im Schnelldurchgang, der nicht ganz schnell war, aber es war ja auch viel zu erzählen. Was machen wir?
Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich, das mit der Erfahrung finde ich wahnsinnig spannend. Dieser Satz, du hast mir eine Erfahrung voraus. Und diese Erfahrungen prägen natürlich, die formen dich und die führen dann dazu auch, dass du Menschen weiterhelfen kannst. Stefan, ich habe es vorher im einleitenden Gespräch schon gesagt, ich finde deine Bücher einfach mega geil, weil sie so eingängig sind. Du schreibst deine Bücher nämlich in Geschichtenform. Das heißt, und die Personen, die du da eingeführt hast beim ersten Buch, die wiederholen sich auch immer wieder, die kommen dann auch immer wieder. Jetzt beim Schwarzgurt-Unternehmer trifft man alte Bekannte aus den
Ja.
vorhergehenden Büchern. Und das ist natürlich mega eingängig. Und du schaffst es in diesen Geschichten, deine Inhalte super gut zu transformieren und wir wissen alle, wie mächtig Geschichten sind, wie merkwürdig im positiven Sinne Geschichten sind. Wie bist du drauf gekommen, dass du deine Bücher, deine Inhalte in Geschichtenform vermittelst?
Ich habe 2004 eine NLP-Ausbildung gemacht und der NLP-Lehrer, Der war absoluter Fan vom Storytelling und da bin ich damals mit dem Storytelling sozusagen in Kontakt gekommen, hat mich sofort überzeugt. Und dann gab es damals auch so ein paar Bücher, die waren inhaltlich auch schon ganz gut. Ich fand die Geschichten noch nicht ganz optimal geschrieben. Das weiß ich von einem Goldratt, der Prozess oder das Ziel hießen die Bücher damals auch in Geschichtenform. Und was ich toll fand an den Büchern war, man konnte sich das viel besser merken. Also an irgendwelchen Fachbüchern, wenn ich die lese und man sich dann fragt, was weiß ich denn 4 Wochen später noch davon, dann gibt es Forschungen drüber, die sagen, so 2, 3% oder so sind noch im Kopf drin, der Rest ist weg. Und wenn ich eine Geschichte, die gut ist, im Kino gesehen habe, vor, weiß ich nicht, Avatar beispielsweise, habe ich vor 15 Jahren den Film gesehen. Ich kann heute noch die Geschichte erzählen, was ist da passiert, in welcher Reihenfolge. Und das ist der Unterschied von der Geschichte. Und deswegen war für mich völlig klar, wenn ich Inhalte vermitteln will, dann sollten die hängen bleiben, weil nur dann bekommen sie eine Wirksamkeit. Und was ich halt auch immens wichtig finde, ist, wenn ich Bücher, Fachbücher lese, die meisten sind über irgendwelche Managementmethoden in Konzernen oder so, das lässt sich gar nicht richtig übertragen auf Kleinunternehmen. Und dann eine Geschichte von Kleinunternehmen zu schreiben, wo sich der Leser, also der Unternehmer mit identifizieren kann, das war für mich sozusagen der Schlüssel, um den es eigentlich ging.
Absolut nachvollziehbar und ich konnte es zu 100% bestätigen. Bei den Büchern dockt man voll an und geht mit und ist emotional drinnen. Und wir wissen ja auch, was Emotionen beim Merken im Stichwort episodisches Gedächtnis für eine Wirkung haben. Ganz, ganz toll sind diese Geschichten. Also gerade der Schwarzgurt-Unternehmer, wir haben uns vorher kurz drüber unterhalten, ist eben auch für Nicht-Unternehmer bestens geeignet, weil genau diese Themen, die wir heute besprechen, dort beschrieben sind. Und jetzt steigen wir gleich mal ins Inhaltliche ein. Im ersten Teil will ich mit dir über das Thema Gewohnheiten sprechen. Gewohnheiten war für mich ein absoluter Game Changer, als ich begonnen habe, mich mit meiner persönlichen Entwicklung zu beschäftigen und versuche das auch in meinen Seminaren, meinen Teilnehmern mitzubekommen, dass die Gewohnheiten der Schlüssel sind. Deswegen die Frage an dich. Was macht Gewohnheiten so wertvoll? Warum sind Gewohnheiten so wichtig? Warum sind Gewohnheiten ein derart großer Hebel in der Selbstführung?
Wenn man genau mal drüber nachdenkt, die meisten wissen zwar, Gewohnheiten sind irgendwie wichtig, sowas weiß ich, nicht zu rauchen oder nicht oder wenig zu trinken und so, das sind wir uns relativ einig. Aber wenn man ernsthaft mal drüber nachdenkt, was ist alles eine Gewohnheit, dann fängt es morgens beim Aufwachen an. Drücke ich die Snooze-Taste oder drücke ich sie nicht? Steige ich mit dem linken Fuß aus dem Bett, drücke ich sie nicht oder mache ich es nicht? Putze ich zuerst die Zähne, gehe dann unter die Dusche oder mache ich es umgekehrt? Das heißt, alles, was wir tun, ist letzten Endes eine Gewohnheit. Jetzt gibt es natürlich irrelevante Gewohnheiten, wie putze ich zuerst die Zähne oder als zweites ist eigentlich Wurscht, das ist egal. Aber es gibt andere Gewohnheiten, die sind halt nicht egal. Beispielsweise, ich komme morgens ins Büro, lese ich dann zuerst die E-Mail oder beschäftige ich mich zuerst mit meinen Zielen? So, wenn ich zuerst die E-Mails lese, führt es das dazu, dass der Tag eigentlich ganz oft gelaufen ist, weil dann beschäftige ich mich mit den Zielen von anderen, aber nicht mehr mit meinen Zielen. So eine Gewohnheit ist relativ wichtig. Oder eine andere Gewohnheit, eigentlich banal, aber wenn ich als Unternehmer in mein kleines Unternehmen, sagen wir mal, 10 oder 20 Leute reinkomme, kann ich reinkommen, Jacke irgendwie an die Wand hängen und anfangen zu arbeiten und in den Tunnel gehen, kann ich machen. Ich kann aber auch erstmal mir 5 oder 10 Minuten Zeit nehmen, einmal rumgehen, jeden begrüßen, weil ich mich freue, dass die Menschen in meinem Unternehmen arbeiten und ihnen dies zeigen. So, das wird zum völlig unterschiedlichen Kultur- und Führungsverhalten führen. Kleine Gewohnheit, wo man denkt, komplett unscheinbar, hat aber eine große Auswirkung. Und so, wenn ich den ganzen Tag auseinandernehme, ist alles letzten Endes Gewohnheit. Fangen unsere Meetings pünktlich an, oder fangen sie nicht pünktlich an? Werden dort Protokolle geschrieben, werden keine Protokolle geschrieben? Esse ich Junkfood, esse ich kein Junkfood? All das hat eine Auswirkung. Und wenn man wirklich das mal zusammenzählt, kommt man locker auf, ich sage mal, mindestens 90, wahrscheinlich eher 95 bis 98% dessen, was wir täglich tun, sind Gewohnheiten. So, aus dem Grund soll es wichtig sein, da mal drauf zu schauen.
Ein
Nochmal ein.
Ein unvorstellbarer Hebel, der, glaube ich, den meisten nicht bewusst ist. Wir übernehmen ja die meisten Gewohnheiten unreflektiert im Laufe unserer Entwicklung und so leben wir dann auch und die Summe unserer Gewohnheiten bestimmen im Endeffekt unser Schicksal und deswegen ist es so essentiell, dass wir uns da Gedanken drüber machen. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich es denn, Stefan, dass ich meine persönlichen Gewohnheiten, naja, wahrscheinlich der erste Schritt wird sein, die negativen zu identifizieren oder die wenig hilfreichen und hilfreiche dann auch wieder zu identifizieren und die dann umzusetzen. Wie ist denn der Prozess der Umsetzung, der Veränderung von Gewohnheiten am sinnvollsten? Wie gehe ich das an?
Ich würde erstmal von einer anderen Perspektive aus insgesamt rangehen. Klar kann ich hergehen und sagen, weiß ich nicht, ich will aufhören mit Rauchen oder ich will Sport machen. Das sind so Gewohnheiten, wo jeder verändern will. Nur ich würde es anders betrachten wollen. Die Änderung von Gewohnheiten ist eine Fähigkeit. Und eine Fähigkeit entwickle ich. Und dazu muss ich erstmal Zeit investieren. Und wenn ich eine Fähigkeit entwickle, fange ich erstmal mit einfachen Aufgaben an. Also wenn ich eine Fähigkeit Lesestimmen entwickle, dann fange ich in der ersten Klasse an mit 2 plus 3 gleich 5 und so weiter. Und ich denke noch nicht an die Integralrechnung, die irgendwann mal im Abitur kommt, sondern ich mache das Ganze schrittweise. Erstmal Addition, dann gibt es irgendwann eine Multiplikation und eine Division, dann kommt irgendwann mal Bruchrechnen, dann kommen die Wurzeln dran und so weiter. Und irgendwann bin ich bei der Integralrechnung. Und so ähnlich würde ich das bei Gewohnheit verändern auch sehen, weil die meisten sind überhaupt nicht trainiert da drin. Das führt dann dazu, wenn wir uns klassisch Neujahr, da setzen wir uns, machen uns immer Vorsätze und aus diesen Vorsätzen sollen Gewohnheiten werden. Und die Forschung sagt, etwa 7% der Vorsätze werden zu Gewohnheiten. So, und das ist natürlich unglaublich frustrierend, wenn es in 93% der Fälle nicht klappt. Und weil es so frustrierend ist, ist es dann meist mit schlechten Gefühlen verbunden. Gewohnheit verändern, ach, ich habe eh keine Disziplin und diesen ganzen Glaubenssatzmist, den wir mit uns rumschleppen. Es ist wie wenn wir anfangen wollten, sozusagen, wir haben noch nie Zahlen addiert, jetzt kriegst du die Aufgabe, fang mal mit der Wurzelrechnung an, da musst du scheitern, das geht gar nicht. Deswegen würde ich nicht mit schwierigen Gewohnheiten anfangen, wie jetzt neue Sportgewohnheit, sondern mit einer ganz leichten Gewohnheit, die super einfach ist. Zum Beispiel sich jeden Morgen vor den Spiegel stellen. Das kann auch was anderes sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und der Jens Korsen hat mal gesagt, was er jeden Morgen macht, ist einen Satz sagen: Herzlich willkommen Tag. Ich empfehle dich mit allem, was du mir bringst. Dauert 3 Sekunden. So, das jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich will das jeden Morgen machen, dann hänge ich mir einen Zettel an den Spiegel, dann lese ich jeden Morgen, wenn ich an den Spiegel komme, den Zettel, dann denke ich mir, okay, kann ich es auch laut sagen, dann setze ich das um. Ist super einfach, so eine kleine Gewohnheit zu etablieren. Es klappt trotzdem am einen oder anderen Tag nicht, weil ich irgendwie müde bin, keinen Bock habe, die Gewohnheit blöd finde, vielleicht im Hotel bin und da klebt kein Zettel oder was weiß ich, was passiert. So, und sich jetzt dann die Gedanken drüber zu machen, was kann ich tun, damit diese Gewohnheit morgen besser funktioniert als heute, wo sie nicht oder schlecht funktioniert hat. Und dieser Punkt, sich jeden Tag Gedanken drüber zu machen, wie kann ich meine Gewohnheiten besser zum Funktionieren zu bringen, nenne ich die Mastergewohnheit. Und das ist die Schlüsselgewohnheit von allen. Das ist wie früher als Kinder, da sind wir ja manchmal gefragt worden, so, stell dir vor, da kommt eine gute Fee und du hast 3 Wünsche frei. Und dann waren wir sehr trickreich unterwegs, haben 2 Wünsche abgesondert und der dritte war, ich hätte gern noch 3 Wünsche.
Ja, genau.
So, dieser noch 3 Wünsche ist sozusagen der Masterwunsch. Und genau das Gleiche ist die Mastergewohnheit. Das ist die Gewohnheit, Gewohnheiten zu ändern regelmäßig. Und das ist für mich der komplette Schlüssel, den wir halt irgendwann mal bei uns in den Seminaren entwickelt haben und gesehen haben, was für ein Game Changer das ist.
Das heißt, du würdest empfehlen, mit einer ganz simplen, ganz einfachen Gewohnheit zu starten und aber
Ja.
gleichzeitig auch schon damit zu beginnen, diese Mastergewohnheit zu entwickeln. Das
Ja.
heißt, dir anzugewöhnen, dir täglich Gedanken drüber zu machen. Das dauert ja bei einer kleinen Gewohnheit auch nicht lange, ja? Dir
Genau.
Gedanken drüber zu machen. Hä? Wie schaffe ich es, dass es verlässlich funktioniert? Beziehungsweise, wenn es funktioniert, mache ich mir dann gar keine Gedanken drüber? Oder also diese Mastergewohnheit, kommt die nur zum Tragen, wenn es nicht funktioniert hat? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also die Mastergewohnheit mache ich tatsächlich jeden Tag. Und wenn sie funktioniert, dann würde ich mir eine neue Frage stellen. Die Frage ist ja nicht nur, wie schaffe ich es, dass die Gewohnheit funktioniert, sondern wie schaffe ich es, beim Umführen dieser Gewohnheit noch möglichst viel Freude zu haben. Weil immer dann, wenn uns was Spaß macht, merkt sich das das Gehirn und denkt sich, oh, das will ich wieder haben. Und dann wird die Gewohnheit noch weiter stabilisiert. Heißt also, bei so einer blöden Gewohnheit, wie so einen Satz zu sagen, könnte ich mir Gedanken machen, wenn ich den jetzt mit vollstrahlendem Gesicht in den Spiegel mich anlacht dabei und dann den Satz sagt, dann strahlt mich ja jemand an und könnte mir mehr Freude machen. Oder ich könnte nebenher eine tolle Musik laufen lassen, wo ich sowieso in einer ganz anderen Energie bin, sodass mir das wieder mehr Freude macht. Also ich mache mir dann Gedanken, wie sorge ich dafür, dass diese Gewohnheit mir richtig Spaß macht und dann wird sie noch mehr verfestigt.
Das heißt, ich starte mit zwei Gewohnheiten. Wenn wir das ganz praktisch runterbrechen, die erste Gewohnheit ist eine mega simple Handlung, die ich mir natürlich mir entsprechend auswähle. Das war nur ein
Klar.
Beispiel, wie du gesagt hast. Und die
Genau.
zweite Gewohnheit ist eben der Beginn, diese Mastergewohnheit zu etablieren. Sprich, das ist ja ein Reflexionsprozess, diese Mastergewohnheit.
Ja.
Jetzt heißt es ja in der Gewohnheitsforschung, dass wir im Idealfall eine neue Handlung, eine neue Gewohnheit an eine bestehende Handlung hier hinten anhängen, damit wir quasi den Impuls, diesen Auslösereiz, wie es so schön heißt, haben. Das heißt, ich überlege mir dann auch schon diese Mastergewohnheit, wann möchte ich jeden Tag diese Mastergewohnheit etablieren?
Exakt, also im Prinzip genauso wie jede andere Gewohnheit auch. Wie es für einen am besten passt, muss jeder für sich rausfinden. Wenn jemand zum Beispiel schon die Gewohnheit hat, jeden Morgen in sein Journal reinzuschauen und zu schauen, was sind meine Ziele, dann würde ich es da logischerweise hinten dranhängen und mir dann überlegen, okay, wie kann ich die Gewohnheit optimieren? Weil dann habe ich eh schon eine Art Buch oder digital vor mir und kann gleich weitermachen. Also je nachdem, welche Gewohnheiten schon da sind, da hinten dranhängen.
Wie lange dauert die Mastergewohnheit?
Am Anfang würde ich die möglichst kurz machen, weil dann wird sie auch ausgeführt. Dann aber, wenn ich da, also ich arbeite teilweise mit etwa 100 Gewohnheiten pro Jahr, die ich verändere, also richtig viel. Und um
Immer,
dorthin zu
Entschuldigung,
kommen,
Stefan, da muss ich jetzt dazwischen haken.
ja.
Immer noch. Also du bist ja schon relativ weit auf der
Ja.
Reise, sag ich mal, du hast ja schon
Ja.
etwas verändert und du findest immer noch 100 Gewohnheiten im
Ja.
Jahr, die du verändern
Das,
möchtest.
ja, also findet jeder. Man muss nur von diesem Bild weg, der großen Gewohnheiten, was die Leute alle haben, das ist das Rauchen oder das Sport machen oder so, sondern das sind eher kleinere Dinge. Ich meine, wenn ich ein Buch lese, dann lerne ich irgendwas. Oder ich erlebe meinen Tag beispielsweise. Ich mache Meditation und ich habe dann irgendwann mal angefangen, kalt zu duschen. Jetzt hatte ich vor, irgendwie, okay, 20 Minuten Meditation, 20 Minuten kalt duschen und wenn ich so ein Morgenritual habe, dann kommen hier noch 10 Minuten dazu und da noch 5 Minuten, dann mache ich 3 Stunden Morgenritual und ist noch nichts getan. So, das ist ja bescheuert. So, an dieser Stelle sich dann zu überlegen, wie kann ich das effizienter machen? Und dann gab es eine Lösung, die sieht jetzt so aus. Ich meditiere die 20 Minuten unter der Dusche, dauert nur noch 20 Minuten und ist beides kombiniert. An der Stelle habe ich wieder eine Gewohnheitsveränderung. So, und diese vielen kleinen Gewohnheitsveränderungen, die addieren sich auf, kommt man locker dann auf 100.
War
Genau, und
das jetzt ein
dazu auch,
reales Beispiel, Stefan, oder? Also
ja,
meditierst
ist
du denn
ein
gerne unter
reales
der Dusche?
Beispiel.
Okay, cool.
Genau. So,
Also
und
zu diesem.
jetzt
Entschuldigung.
zu deiner Frage zurück, wie lang dauert die Mastergewohnheit? Am Anfang sollte sie 1, 2 Minuten dauern, dann mache ich sie auch. Wenn ich allerdings jetzt 100 Gewohnheiten im Jahr verändern will, dann muss ich ein paar Gewohnheiten parallel verändern. Das sind dann teilweise 5 oder 10 Gewohnheiten, an denen ich gleichzeitig dran bin. Dann dauert die Mastergewohnheit logischerweise auch länger. Dann kann sie schon mal 20, manchmal selten 30 Minuten, also eher 20 Minuten dauern.
Ah, verstehe. Und du machst das auch wahrscheinlich sehr strukturiert, nur dass ich es verstehe. Das heißt, du hast dann, wenn du 5 Gewohnheiten parallel dabei bist, dann hast du eine Liste mit diesen 5 Gewohnheiten und stellst dir zu jeder dieser Gewohnheit dann zwei, drei Fragen, wie zum Beispiel, wie kann ich diese Gewohnheit noch mit besserer Emotion ausfüllen? Wie kann ich dazu beitragen, dass sie mehr Spaß macht? Und das beantwortest du schriftlich?
Nicht ganz so. Also ich habe das am Anfang sehr systematisch gemacht. Das hat aber meine Begeisterung eher in Grenzen gehalten. Heute gehe ich so ran, ich habe 5 Gewohnheiten, an denen ich parallel arbeite. Dann picke ich mir meist die ein, zwei raus, die richtig gut funktioniert haben an dem Tag und gucke einfach mal, warum haben sie denn gut funktioniert, um diesen Teil noch zu bestärken. Und dann die ein, zwei, die nicht gut funktioniert haben. Und da habe ich nebendran eine Inspirationsliste für Gewohnheiten. Das ist praktisch zwei Seiten mit Ideen, was kann ich machen, um meine Gewohnheiten besser zu implementieren. Und dann nehme ich mir halt eine Gewohnheit raus, die nicht so gut funktioniert hat, lese die Inspirationsliste runter und meist komme ich dann beim dritten, fünften, siebten Punkt drauf, oh shit, das hast du vergessen, setz mal das um und dann schreibe ich mir das auf, wie ich es am nächsten Tag machen will, mache es am nächsten Tag so. Und wenn es klappt, super, dann wird gefeiert. Und wenn es nicht klappt, naja, dann habe ich wieder was für meine Mastergewohnheit.
Das heißt, diese Inspirationsliste, von der du sprichst, das ist eine Liste, die bei dir persönlich über die Jahre gewachsen ist oder durch die Erfahrung des Veränderns von Gewohnheiten.
Genau, also die habe ich im Laufe der Jahre, ich habe ja auch zig Bücher über, wie ändere ich eine Gewohnheit gelesen. Dann habe ich auch diverse Jahre Erfahrung im Ändern von Gewohnheiten und das dann gewachsen und dann auf diese zwei Seiten eingedünstet. Wir haben ja, also ich meine, die Grundlagen für dieses Gewohnheitenthema ist ja jetzt in dem Buch Die Schwarzgurt-Unternehmer drin. Für die, die da richtig ran wollen, haben wir noch so einen Online-Kurs, 90-Tage-Kurs und da ist dann auch die Liste dann mit drin.
Den werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, genauso wie deine Webseite und deine Bücher logischerweise. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über die persönliche Entwicklung von Gewohnheiten gesprochen, also deine eigenen Gewohnheiten, dein Verhalten. Und das ist ja noch nicht alles, was es zum Gewohnheitenthema zu sagen gibt, weil neben diesem eigenen Verhalten gibt es ja auch Gruppendynamik oder ein Verhalten der ganzen Organisation beim Unternehmen oder wenn ich es jetzt wieder auf die Baustelle ummünze, ein Verhalten eines Projektteams oder eines Baustellenteams. Das heißt, du nennst das, ist wahrscheinlich der offizielle Begriff, sogenannte organisationale Gewohnheiten und das grundsätzliche Konzept lässt sich ja wunderbar darauf übertragen, oder? Sag da mal ein bisschen was dazu.
Ja, also interessanterweise ist die Idee, dass Gewohnheiten in Organisationen so wichtig sind, dein Alter. Das ist Anfang der 80er Jahre von zwei Ökonomen, Nelson und Winter hießen, die entwickelt worden und dann ist es wieder in der Versenkung verschwunden, weil das keiner für wichtig gehalten hat. Die haben damals gesagt, nahezu alles, was in Organisationen passiert, basiert auf Gewohnheiten und nicht auf Basis von rationalen Entscheidungen. So, und das hat natürlich den rationalen Entscheidern nicht gefallen, deswegen haben sie es vergessen. Wenn man aber mal reinschaut, was passiert in Organisationen? In Organisationen gibt es zum Beispiel Meetings oder auf der Baustelle einen Arbeitsbeginn und dann können da Leute pünktlich da sein oder eben auch nicht pünktlich da sein. So, wenn ein Meeting nicht pünktlich anfängt, dann hocken die anderen rum und deren Arbeitszeit wird verschwendet. Auf der Baustelle, wenn da, was weiß ich, der Kranführer nicht da ist, die Leute brauchen aber irgendwelche Materialien oben, dann geht es halt auch nicht los. Also von daher, wenn Unpünktlichkeit ist eine Gewohnheit, wenn das erlaubt ist, hat es Konsequenzen auf das, was in dem Unternehmen passiert und logischerweise hinten dran auch Konsequenzen für das, was finanziell rauskommt. Beispielsweise. Oder Meetings können anfangen, wie die meisten Meetings. Ja, wir haben folgende Ziele und unsere Planzahlen sind leider nicht ganz so wie die Ziele. Und jetzt haben wir folgendes Problem und das Problem müssen wir lösen. Bla bla. So in diese Richtung beginnen die meisten Meetings. Also irgendwie mit so einem Soll-Ist-Vergleich. Meist ist der Ist-Zahlen sind schlechter als das, was eigentlich sein soll. Und dann wird irgendeine Art von Problem gelöst. So, unsere Gewohnheit bei uns im Unternehmen ist eine ganz andere. Unsere Meetings beginnen mit sogenannten Positivrunden. Positivrunden kann sein, Was ist letzte Woche in deinem Arbeitsbereich Tolles passiert? Wo hat sich ein Kunde bedankt? Was hast du bei einem Kollegen bemerkt, was der für eine besondere Stärke hatte? Wo hat dir ein Kollege kürzlich mal richtig geholfen? So, und gerade bei so diesen letzten Themen, wo hat dir ein Kollege richtig geholfen? Dann sind da 5 Leute im Meeting und dann erzählen die sich das gegenseitig und dann werden ja immer einzelne Leute, die im Meeting drin hocken, von den anderen auch gelobt, weil das erwähnt wird, wo sie jemand geholfen haben. Freuen sich natürlich. Auf einmal beginnt man das Meeting in einer ganz anderen positiven Stimmung. Man hat auch das Gefühl, hey, der, der mich gelobt hat, der ist auf meiner Seite. Das heißt, die ganzen Menschen sind viel näher zusammen. Und dann können wir gerne ein Problem behandeln, weil wir eine ganz andere Ausgangsbasis geschaffen haben. Auch das ist eine Gewohnheit. Und so kann ich als Führender, als Unternehmer, aber auch auf der Baustelle, als Projektleiter anfangen, bewusst Gewohnheiten zu schaffen für mein Team und damit die Kultur verändern. Also Kultur ist ja immer so ein wabernder, wolkiger Begriff, mit dem niemand richtig was anfangen kann. Organisationale Gewohnheiten ist das, womit die Kultur auf den Boden kommt.
Total spannend. Das ist nämlich wirklich ein Game Changer. Gerade der letzte Satz, weil ja viele immer über die Kultur, die nicht stimmt, sprechen. Und da ist genau der Hebel. Da ist es genau, da hat man genau die Möglichkeit, damit die Kultur zu verändern. Und ich habe mir gerade bei deinen Ausführungen überlegt, wie wir es schaffen können, die Baubesprechungen bei uns, weil die sind meilenweit davon entfernt, mit etwas Positivem zu starten, in den Baubesprechungen so etwas zu etablieren, dass man zunächst einmal mit dem Positiven beginnt. Wie würdest du da vorgehen? Weil ich sage mal, da wirst du bei uns in der Baubranche schon auf ordentliche Vorbehalte stoßen, alles Zeitverschwendung, alles esoterischer Quatsch und was weiß ich nicht alles. Wenn du so, sage ich mal, überzeugt bist davon, dass du einen Mehrwert mit dieser organisationalen Gewohnheit schaffen kannst, trotzdem aber mit Vorbehalten konfrontiert bist, wie schaffst du das dann, die Menschen mitzunehmen?
Das ist es natürlich immer transferieren auf den konkreten Bereich. Wenn ich jetzt mal einen Bau von meinetwegen aus angucke. So, am Ende haben wir ein tolles Haus, wo die Leute sich auch wohlfühlen und also die Leute können da drin wohnen, das ist schön. Also wir haben ein tolles Produkt am Ende. So, und wenn ich mir jetzt den Prozess angucke, die Entstehungszeit dieses Hauses, da wird dann nur die ganze Zeit meckert, irgendwelche Fehler sind da und so weiter. Da frage ich mich, hey, Moment mal, wie kann es sein, dass am Ende ein geiles Ergebnis rauskommt und die ganze Zeit zwischendurch wird gemeckert? Also da muss auch zwischendurch irgendwas Geiles passiert sein, sonst kann am Ende kein geiles Ergebnis rauskommen. Das passiert ja nicht am letzten Tag, dass das geile Ergebnis rauskommt. So, und das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, das zu transferieren auf den konkreten Bereich, dann kann es angenommen werden. Und natürlich, du wirst trotzdem am Anfang gewisse Widerstände haben. Das ist genau das Gleiche, wenn du eine individuelle Gewohnheit dir aneignest. Beispielsweise, du willst anfangen, jeden Morgen 1 Stunde zu laufen oder so. So, dann geht in dir am nächsten Morgen der Selbstdialog los. Echt, habe ich mir das wirklich vorgenommen? Boah, muss das sein? Okay, du quälst dich raus, läufst. Das machst du 2, 3 Tage, am dritten Tag oder am vierten Tag regnet's. Dann kommt ein plötzlich ganz anderer Selbstdialog. Was soll dieser Scheiß jetzt auch noch im Regen rauszugehen und so weiter? Das heißt, du hast einen Dialog zwischen einer Stimme in deinem Kopf, die sagt, hey, ich will laufen, und die andere, die sagt, eigentlich habe ich gar keinen Bock zu. So, solange du das allein bist, kannst du die Selbstgespräche mit dir führen. Sobald du in einer Gruppe bist, teilt sich das auf. Da hast du einen, der sagt, hey, ist geil, wollen wir machen. Und andere, die sagen, oh, das ist aber Blödsinn. Das heißt, plötzlich findet der Dialog nicht mehr in deinem Kopf statt, sondern zwischen den Personen. Und wenn du dann nicht gelernt hast, wie du mit deinen eigenen Dialogen, bei eigenen Gewohnheiten umgehst, dann wird dir das auch mit den Dialogen zwischen den Personen kaum gelingen. Also ich muss immer erst mit den eigenen Gewohnheiten anfangen, bevor ich das im Team vernünftig einführen kann.
Okay, also das heißt, die Führungskraft, die wirklich organisationale Gewohnheiten in einem Team etablieren möchte, muss darin gewohnt sein, muss es gewohnt sein, selbst seine Gewohnheiten zu verändern, um eben auch mit diesem Dialog umgehen zu können.
Genau.
Ja, völligst logisch und völligst nachvollziehbar. Stefan, wir sind am Ende des ersten Teils. Wahnsinnig spannend. Also ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, diese Mastergewohnheit, die kannte ich so noch nicht. Und die finde ich mega, mega wichtig, mega, mega spannend. Ich glaube, die Veränderung von Gewohnheiten ist wirklich der absolute Schlüssel im persönlichen Leben eines jeden Menschen und auch in der Organisation.
Würde gerne noch einen Satz zum
Sehr
Schluss
gerne.
sagen. Wir haben vor jetzt 2,5, fast 3 Jahren bei uns im Unternehmen eine deutliche kulturelle Änderung eingeleitet und da haben wir genau das gemacht, über was wir gerade gesprochen haben. Wir haben organisationale Gewohnheiten eingeführt, wir haben die verändert, wir haben reflektiert, welche Gewohnheiten haben wir eigentlich. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt gerade Anfang des Jahres mitbekommen haben, dass wir von Great Place to Work ausgezeichnet wurden als bester Arbeitgeber, einer der besten Arbeitgeber in Baden-Württemberg, bester Arbeitgeber in Consulting und einer der besten Arbeitgeber in Deutschland für kleine und mittlere Unternehmen bis 50 Mitarbeiter. Und die Grundlage sind diese organisationalen Gewohnheiten. Also man bekommt nicht gleich am nächsten Tag die Ergebnisse, aber 2,5 oder 3 Jahre später kommt man riesige Ergebnisse und deswegen halte ich es für so wichtig.
Ja, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch dazu, Stefan. Und da
Danke.
sieht man ja auch, diese organisationalen Gewohnheiten haben letztendlich die Kultur in eurem Unternehmen verändert,
Genau.
hin zum Positiven natürlich. Und das hat sich dann niedergeschlagen in der Stimmung der Leute und wahrscheinlich auch in der Produktivität.
Absolut.
Total spannend. Vielen, vielen Dank für diesen ersten Teil. War ein total kurzweiliges und vor allem mega informatives Gespräch. Vielen Dank, Stefan. Ich freue mich auf den zweiten Teil.
Hat Spaß gemacht.